Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe vom anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser heutiges Thema ist Sexualität. Und weil wir denken, dass es wichtig ist, weil Leute das häufig verwechseln, wollen wir kurz den Unterschied zwischen Geschlechtsidentität und Sexualität erzählen. Geschlechtsidentität ist eine Eigenschaft, welche sich Menschen selber geben und welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Dabei wird entschieden, in primäre, sekundäre und tertiäre Geschlechtsmerkmale im biologischen Sinne. Primär wäre dann einmal der Körperbau, welcher bei Geburt von einer Person vorliegt, also zum Beispiel, ob eine Person einen Penis oder eine Vulva hat und andere Merkmale. Dann die sekundären Geschlechtsmerkmale sind Sachen, die dann in der Pubertät im Zusammenhang mit Hormonen ausgebildet werden, so wie Behaarung, Bartwuchs und Brustwachstum. Und tertiäre Geschlechtsmerkmale sind Verhaltensweisen und alles, was sich in der Psyche abspielt. Und häufig wird nur unterschieden in ein binäres System, also in Mann oder Frau. Aber letztendlich gibt es darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Geschlechtsidentitäten, wie zum Beispiel trans oder intersexuell, um jetzt nur zwei zu nennen. Dann der andere Begriff, Sexualität. Der bezeichnet Dinge, welche eine Person in Bezug auf Sex beziehungsweise kein Sex haben empfindet. Und der bezeichnet dann eben solche Sachen wie, welche sexuellen Vorlieben eine Person hat. Wobei das Verhalten, Lebensweisen und Lebenswege und Empfindungen umfasst. Und genau mit diesem zweiten Begriff, also Sexualität, werden wir uns heute näher beschäftigen in unserer Sendung.
De la tierra a las estrellas hay mucha distancia, entre paz y guerra hay mucha ganancia, entre noche y día hay sueños atrapados, perdidos en memoria, Pinochet como lobo, cuerpo arrollado al desierto, así guardó su casa, retrasa tiempo, manda a tu alma que se quite los zapatos y camine descalza, mira la historia en una taza, tómatela entera y agacha la cabeza que ahí viene una balaza. Quieren tus ancestros guardados como hueso, pero mira viejo, la memoria dura como hierro. Aunque nos maten, aunque nos saquen lo humano, espíritu pa'lante. Tenemos arte y lo galáctico, aunque nos den una tierra de lunáticos. Y sí que cantes y que te escuchen, porque somos creadores aunque todo lo derrumbe. Porque no nos destruyen.
Beim Thema Sexualität gibt es super viel zu sagen und deswegen fangen wir mal so ein bisschen allgemeiner an. Und zwar reden wir so ein bisschen darüber, dass Sexualität eigentlich unglaublich normativ ist. Und was genau das bedeutet, also Normativität insgesamt bedeutet halt einfach, dass bestimmte Dinge, Handlungen und Werte als Maßstäbe verwendet werden und alles andere daran orientiert wird und das sozusagen damit als normal verstanden wird. Und genau das gibt es halt bei der Sexualität ziemlich doll und ist gesellschaftlich sehr stark geprägt. Und einige Aspekte, die zum Beispiel eben im Thema Sexualität als normal verstanden werden, ist erstmal zum Beispiel, dass alle Menschen Sex toll finden und das somit das Wichtigste überhaupt im Leben ist. Das ist so ein ganz klassisches gesellschaftliches Stereotyp oder so eine, ja, sowas, was immer so allen erzählt wird. Und dazu kommt noch, dass eben genau dieser Sex, den alle so unbedingt wollen, dann zwischen eben genau zwei Geschlechtern stattfindet. Und in dieser gesellschaftlichen Norm bedeutet das eben zwischen männlich und weiblich gelesenen Menschen, also Heterosex. Und in dieser heterosexuellen Welt gibt es dann nochmal eine ganze Menge an Zuschreibung und Aufgabenverteilung, aber dazu gleich nochmal mehr. Vielleicht erstmal an sich, die ganze Thematik um Normativität in der Sexualität ist ziemlich belastend für viele Menschen, eigentlich wahrscheinlich sogar für fast alle in dieser Gesellschaft, da es einfach einen hohen Erwartungsdruck gibt, wir aber wenig bis gar keine Erfahrungen haben, es kaum sinnvolle Aufklärung gibt und einfach super viel Unwissenheit. Und deshalb passieren darum dann wieder ganz viele Grenzverletzungen. Menschen fühlen sich ungehört, unverstanden, verletzt und vor allem auch unbefriedigt. Weil beim Sex geht es ja darum, eigentlich im Großen und Ganzen Lust, Befriedigung, Spaß haben, genießen, den eigenen und andere Körper entdecken. Und der erste Widerspruch dazu ist die Tatsache, dass wir unseren Körper eigentlich gar nicht kennen und auch nicht wirklich Hilfestellung finden, diesen kennenzulernen. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ganz klassisch im Biologieunterricht gucken, ist eigentlich, also ja, in der Schule ist es so maximal formell, das und dabei eigentlich auch noch oft falsch, was eigentlich da vermittelt wird. Und gibt nicht wirklich einen Zugang zum eigenen Körper. Also eventuell gibt es so ein bisschen Aufklärung noch darüber, wie man vielleicht Schwangerschaften verhüten kann. Aber auch das ist nicht so ganz die Regel, wenn man sich dieses konservativ doch auch christlich geprägte Wertebild anguckt in einigen Schulen. Und das geht dann aber auch trotzdem nur einher mit einem klaren heterosexuellen Sex, der sozusagen den es nur gibt dann in dieser Vermittlung. Genau, demgegenüber stehen dann Film, Fernsehen, soziale Medien und Werbung mit so Tonnen von Erwartungen und Stereotypen, die irgendwie nichts mit uns zu tun haben, aber eben dann doch immer wieder in unseren Köpfen hängen bleiben, weil es uns auch tatsächlich schwerfällt, die so völlig loszuwerden und tatsächlich uns selbst zu finden. Und diese Stereotype, die da vermittelt werden, gehen dann noch zusätzlich einher mit einer gesellschaftlichen Bewertung. Also zum Beispiel, wie das männlich gelesene Menschen, wenn sie sexuell aktiv sind, dass das halt voll okay ist und eigentlich total cool. Während dann bei weiblich gelesenen Menschen, die sexuell aktiv sind und das eben auch kommunizieren, das eben dann nicht okay ist oder halt auch abwertend bewertet wird. Genau. Aber die Tatsache, dass wir eben nicht lernen, wie unser Körper funktionieren und welche möglichen sexuellen Vorlieben es gibt, die mir auch helfen könnten, mich zu orientieren, hat verschiedene Ursachen. Wie schon mal gerade angedeutet, einfach mal so ein konservatives Wertesystem in der also überhaupt, die sich dann aber auch in der Schule beziehungsweise in der Bildung allgemein wieder niederschlägt. Und in den letzten Jahren gab es auch wieder eine sehr starke Lobby gegen so Sexualbildung. Und genau all diese Sachen führen eben halt gerade zum Gegenteil und nicht dazu, dass mehr Wissen vermittelt wird. Aber es gibt auch so eine strukturelle Diskriminierung, vor allem auch in der Wissenschaft. Und das also schlägt sich darin nieder, dass zum Beispiel der weibliche Körper eigentlich nicht wirklich studiert wurde und damit natürlich auch ganz viel Wissen nicht vorhanden ist. Wie zum Beispiel, dass die weibliche Ejakulation eigentlich bis heute nicht abschließend erforscht ist und ganz viele Menschen eigentlich gar nicht wissen, dass es das gibt. Und erst seit der Frauenbewegung in den 1970er Jahren dem wieder so ein bisschen auch wissenschaftlich nachgegangen wurde, aber das zum Beispiel vorher 150 Jahre lang einfach komplett ignoriert wurde, dass es das gibt. Dabei hat angeblich Aristoteles das schon rausgefunden, der ja bekanntlich so ein bisschen älter, also schon länger her gelebt hat. Hinzu kommt dann auch noch die Tatsache, dass wir eigentlich nicht wissen, wie unsere Körper funktionieren und wir sozusagen sehr eingeschränkte Normen vorgelebt bekommen und es uns dann auch halt schwerfällt, über unsere Sexualität zu sprechen, was eigentlich dann nur eine logische Folge ist, wenn wir irgendwie die ganze Zeit nicht wirklich wissen, worum es geht und uns auch niemand erzählt, dann ist es auch schwierig, über Sachen zu sprechen, über die wir ja einfach nicht gelernt haben zu sprechen. Und oft gibt es auch einfach gar keine Worte oder wir kennen sie nicht oder sie existieren einfach nicht. Wie zum Beispiel die weibliche Sexualität einfach nicht präsent ist in der gesellschaftlichen Diskussion oder einfach lange nicht präsent war und es eigentlich eher üblich war, dass Frauen eben als zur Reproduktion und Befriedigung für den Mann wahrgenommen wurden. Aber weibliche Sexualität keine eigenen Bedürfnisse und Empfindungen im allgemeinen Bewusstsein hatte. Genau, und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, fällt es uns schwer, weil wir darüber zu reden, weil wir nie gelernt haben, darüber zu reden. Und ohne eben so Worte und eben das Reden über unsere eigene Sexualität ist es auch schwer, uns von solchen Erwartungen zu emanzipieren. Aber also das gilt nicht nur für weiblich gelesene Menschen, sondern auch für männliche, weil einfach auch von diesen ganzen, ja, ich sag's jetzt mal so platt, Macho-Attitüden, sich zu emanzipieren und rauszufinden, was ist eigentlich männliche Sexualität ohne diesen ganzen Scheiß, ist halt auch nicht unbedingt einfacher. Aber genau, das gilt dann am Ende eigentlich egal für wen, also für alle Menschen, egal was für eine Identität haben, wo sie sich verordnen, was ihre sexuellen Vorlieben sind. Wir müssen uns quasi einfach insgesamt freimachen von diesen Werten und Normen und das können wir, wenn, dann nur gemeinsam machen, wenn wir gemeinsam darüber sprechen und unsere eigene Sexualität entdecken, wie auch immer die dann aussieht.
my body. Vodka, vodka. Rats don't need lipstick. Animal testy shit. Rats don't need lipstick. Animal testy shit. Riot's not dying.
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 Fuck this heteronormative patriarchy. Fuck this heteronormative patriarchy.
Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, woher diese ganze normativen Sachen kommen in der Sexualität, dann lohnt es sich vielleicht, einen kleinen Blick in unsere Geschichte zu werfen. Und zwar, wenn man vielleicht so bis in die Zeit des Mittelalters zurückgeht, dann lässt sich da eine sehr große Einschränkung von allen Themen, die Sexualität betreffen, finden. Da gab es einmal die sehr restriktive Kirche, welche alle Lebensbereiche eigentlich kontrolliert hat in vielen Teilen Europas und eben eine sehr frigide, konservative und rückschrittliche Sexualkultur betrieben hat. Also à la die Frau dient eben genau dazu, Nachwuchs zu erzeugen und der Mann ist eben der, der der sozusagen den sexuellen Trieb an der Frau auslebt und ihn steuert. Also die Frau in der passiven und der Mann in der aktiven Rolle. Und viele Sachen sind auch einfach tabuisiert worden und es wurde halt über viele Sachen eben genau nicht geredet. Und da ist es jetzt vielleicht mal interessant, wenn man in anderen Teilen der Welt mal schaut, wie da so Entwicklung von Sexualkultur stattfand. Dann möchte ich jetzt vielleicht kurz zwei Beispiele bringen. Einmal Indien, wo die Entwicklung einer Sexualkultur eigentlich über Jahrhunderte lang vonstatten ging. Das wahrscheinlich berühmteste Buch über Sex und Sexualpraktiken, das Kamasutra, das kommt auch aus Indien. Und darin wird eben beschrieben, wie teilweise sexuelle Praktiken durchgeführt werden, aber auch auf einer spirituellen Ebene, was sozusagen das mit dem Verstand und mit der Psyche macht. Und genau, das ist halt schon vor vielen Jahrhunderten entstanden und zeigt eigentlich, dass tatsächlich auch schon viel früher eine Auseinandersetzung mit Sexualität stattfand. Nur eben in Europa war das halt nicht so vorherrschend. Und dann auch noch ein anderes Beispiel, Japan. Da ist zum Beispiel auch sehr interessant, dass Klöster und so Tempel, Zentren homosexuelle Aktivität gewesen sind. Und da wurde dann eine Entwicklung von einer Kultur hervorgebracht, besonders dann im 16., 17. und 18. Jahrhundert, welche eben viele Kunstwerke zu Sexualität produziert hat. Und dann gibt es zum Beispiel so diese berühmten Holzgemälde, also so Holzschnitte, und die sind dann so gedruckt, das nennt man Chunga. Und da ist dann zum Beispiel heterosexueller als auch homosexueller Sex dargestellt. Und das hat auch schon vor mehreren Jahrhunderten stattgefunden. Also man sieht, das gibt auf jeden Fall eine andere Beschäftigung auch mit dem Thema Sexualität und auch nicht so eine zurückhaltende und sehr tabuisierende Verhaltensweise und ein Umgang damit. Und zum Beispiel in Japan kann man dann jetzt sagen, dadurch, dass der westliche Einfluss seit den 70er, 80er Jahren relativ stark dort geworden ist, dass man das eben auch in der Sexualkultur dort sieht und jetzt mehrere verschiedene Gesetze existieren, die zum Beispiel so Zeigen von Sexualbüchern und so weiter und so fort relativ stark einschränken und zurückdrängen. Da sieht man eben, dass dass die relativ konservative Lesart von Sex und Sexualkultur halt oft von dem europäischen Raum irgendwie auch so auf andere Teile der Welt dann langsam übergreift.
Vaya marginal, esto es pa ti, pa nosotres.
This was dedicated to all of those living in the outer spaces who belong nowhere and everywhere at once. This for you and you and you.
This is for the misfits, the mystics, the immigrants, the deviants. This is for the outcasts, working class, anyone who's been harassed or disgraced, a mixed race rebel since the sixth grade. This is for the non-conformers, transformers, shapeshifters, changemakers, gatekeepers, daydreamers, cage breakers. This one's for the pioneers, riot queers, fierce femmes, gender benders, flexing on the frontiers, whose sex and race is unclear, unorthodox, a paradox, mismatch, parasox, poly rocking afro hawks. This is for the refugees, the black sheep, my butch queens, anomalies, my POC complexity, that piece of me that no one see, the part of you, you wanna free the piece that needs a remedy. Give it all your energy, embrace your whole identity. You're a sacred recipe, essentially a specialty. Embrace all of your mystery, fulfill your greatest destiny in planetary history. Come on, come on, outer spaces, infinity identity, break out the matrix. Cowards hate us, they fear the unknown and they can't explain us. Outer spaces, we crisscross borders on a daily basis.
Armed and dangerous, take them to our universe, the power changes. Aquí estamos la culturosa, moñera, planetaria, repartera, extratueca, teoría y práctica, pluviapórica, nostálgicas, rara, profunda, didáctica, voladísima, estrambóticas, astrales y profilácticas, conectando más criaturas periféricas, cósmicas, de ambiciones antihistéricas, celestiales, cada día más numerosas. Más colérica somos, tu visión es más quimérica, no puedes creer esta experiencia estratosférica, más allá de las llamadas América, estelares atmosféricas.
Outer spaces, infinity identity, break out the matrix.
Fuera liga viejo.
We proud to say this, we love from outer spaces and our power is ancient.
Fuera liga viejo.
Outer spaces, we kicking down closets and we breaking cages.
Fuera liga viejo.
Getting louder, so the crowds
embrace us. Somos abecedario, afuera del espacio que nos traigan el calvario. Nosotras somos flecha de un indígena volando. A nosotros no nos fuman, somos árbol. We grew up in between the unknown, had no sorrow. Out of space for the wicked and the good. Magic makers from the hood. We be straight up Robin Hood. Golden nugget in my pocket. Poetry rose, thunderbolted from a locket of a palpitating heart. Got a bit of a shock. Starry constellations was all I saw. Figured it was the gods who gave me back this art to combat all the lies, the bullet and the cries, the weaving of the wise brought me back to life. So after all the struggle, the strife and all the hassle, freedom could be my life.
Jetzt wollen wir euch noch einen theoretischen Input zum Thema, was es so alles an sexuellen Orientierungen, Vorlieben, Neigungen, Wünschen und Fantasien gibt. Da gibt es nämlich super viele. Bisher benannte sexuelle Orientierungen sind Heterosexualität, das heißt also Menschen des biologisch anderen Geschlechts sind von Interesse. Bisexualität heißt Menschen beiderlei biologischen Geschlechts. Polysexuell, das bedeutet Menschen mehreren, aber nicht allen, sowohl sozialen als auch biologischen Geschlechts sind von Interesse. Heißt also, es ist sozusagen eine Weiterführung von Bisexualität. Es geht also nicht nur um biologisch Frau und biologisch Mann, sondern eben auch zum Beispiel Transsexuelle oder Intersexuelle oder Menschen, die sich keinem Geschlecht oder einer Identität zuordnen wollen oder können. Aber es geht eben darum, dass es immer nur einige sind und nicht alle, denn dann nennt man das Pansexualität. Heißt also Menschen allen sozialen und biologischen Geschlechts. Wird auch Omnisexualität genannt und das heißt, es geht einfach rein um den Menschen. Es wird keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität getroffen und man verspürt Begehren gegenüber allen Geschlechtsidentitäten. Und die Homosexualität, das bedeutet, Menschen gleichen biologischen Geschlechts sind von Interesse. Die Pansexualität beschreibt so ansatzweise, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Mit der Liebe und dem Sex, weil ich glaube, dass jeder Mensch, egal welches biologische oder also welches biologische Geschlecht oder Geschlechtsidentität dieser Mensch hat, interessant sein kann und ich mich verlieben kann. Dann will ich noch einen Schritt weitergehen. Wie gestalten wir in dem Leben, was wir ausgesucht haben, wie gestalten wir unser Sexleben? Mit welchen Menschen? Mit welchen Praktiken oder mit welchen Objekten? Jetzt kommen hier so ganz viele, ja, es waren ja schon ein paar, ganz viele verrückte Fachbegriffe, die ich auch, wo ich teilweise auch noch nie was von gehört habe, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, sie mal zu erwähnen. Jetzt fange ich mal mit so Praktiken an. Da gibt es zum Beispiel den Exhibitionismus. Das heißt, dass Mensch gern die eigenen Genitalien zeigt, öffentlich, meist gegenüber Fremden und ohne das Einverständnis der Menschen. Dann gibt es Voyeurismus. Das bedeutet, Mensch beobachtet gern nackte Personen oder sexuelle Handlungen, ebenfalls ohne das Einverständnis. Der beobachteten Personen. und der Frotteurismus, das ist was mir sehr neu war. Das bedeutet, dass sich das Berühren oder sich Reiben an anderen Personen, meistens unbemerkt, meist an überfüllten Orten, ohne das Einverständnis. Was ich davon jetzt ein bisschen abspalten würde, ist der Sadomasochismus, inzwischen auch als BDSM bezeichnet. Und um kurz den Begriff zu klären, BDSM heißt eigentlich BDDSSM. Und da steht BD für Bondage and Discipline, DS für Dominance and Submission und SM für Sadism and Masochism. Das würde ich jetzt ein bisschen von den vorherigen drei trennen, weil es bei BDSM darum geht, dass beide Beteiligten oder alle Beteiligten einverstanden mit allem sind, was passiert. Dort gibt es dann halt diese zwei typischen Rollen, also entweder die beherrschende Rolle, also die Dom-Rolle, die dominante Rolle, die halt Demütigung ausübt oder schlägt und fesselt. Und dann die unterworfene Rolle, die Submission. Die Person wird interessiert sich für das gedemütigt, geschlagen und gefesselt werden. Jetzt möchte ich über Menschen reden, ganz unabhängig von Geschlecht und Geschlechtsidentität, über Menschen vor allem, wenn es ums Alter geht. Da fängt es bei der Pädophilie an. Da geht es dann in der Regel um 13, 14 Jahre oder jünger. Dann kommen hier wieder ganz viele Begriffe, die ich noch nie gehört habe, die aber sehr interessant sind. Die Neoterophilie bedeutet, Mensch interessiert sich für geschlechtsreife, wesentlich jüngere Menschen. Hebephilie heißt, es sind pubertierende Mädchen oder Jungen von Interesse. Die Ephebophilie beschreibt das Interesse für geschlechtsreife, aber noch jungfräuliche männliche Jugendliche. Und die Parthenophilie, das ist eben dasselbe für weibliche Jugendliche. Und dann gibt es noch die Gerontophilie. Da geht es dann um das Interesse an alten Menschen. Genau. Und jetzt geht es noch um Objekte, was man so machen kann, was man so benutzen kann dazu. Da gibt es ganz klassisch den Fetischismus, was ein sehr großer Begriff ist. Man kann ja für jedes Ding, für jeden Gegenstand einen Fetisch haben. Und hier ist zum Beispiel, ich habe das Beispiel Schuhe und Socken ausgesucht, weil es dafür ein sehr schönes Wort gibt, nämlich Sneaks and Socks nennt man dann diesen Fetisch und den finde ich nett. und dann habe ich mir noch ein paar interessante Sachen rausgesucht, die mit den Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen des Körpers spielen, nämlich die Urophilie beschreibt das besondere Interesse an Urin. Die Koprophilie, die das besondere Interesse an Kot, und die Vomerophilie, die ist das besondere Interesse an Erbrochenem. Ja, auf meiner Suche bin ich öfter auf das Wort Kinky gestoßen und auch schon vorher und habe versucht, irgendwie mir von Menschen erklären zu lassen, was es heißt. Und prinzipiell würde ich, glaube ich, so wie ich das verstanden habe bisher, sagen, dass Kinky sozusagen ein Versuch ist, alles, was man mit BDSM und mit so einer Abgrenzung von der Normativität sozusagen abgegrenzt hat, geteilt hat, das wieder alles zusammenzuholen und alles in einen Topf zu hauen. Und es ist halt alles kinky. Es ist halt irgendwie anders, aber es ist, ja, egal. Aber tatsächlich hat es mich auch interessiert, ob man im Internet eine vernünftige Definition findet. im deutschsprachigen Raum findet man tatsächlich nicht, gar nicht. Und ich bin dann aber auf so tollen Frage- und Antwortportalen gelandet, wie Yahoo Clever. Und da gab es dann eine Frage, was ist Kinky Sex? Ich habe das letztens gehört, ich weiß nicht, was es ist. Und dann gab es Antworten dieser Art. Kinky Sex ist abartiger Sex. In der Regel wird mit festen und flüssigen Ausscheidungen des Körpers gespielt. Es ist schlicht gesagt einfach nur ekelhaft. Und mein absoluter Favorit? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist das Schweinkram. Das klingt auch nicht nach deutscher Sprache und was aus dem Ausland kommt, ist sowieso nicht gut. Bleibe beim guten deutschen Sex. Aber genau wegen solcher Sachen im Internet machen wir ja hier diese Radiosendung.
Ich habe keine Männerstimme, ich hab meine Stimme, mit der ich dich zurückdisse oder über dich singe. Ob sie hoch ist oder tief, ist mir gerade ganz egal. Dir zu sagen, dass du scheiße bist, taugt sie allemal. Ich pass nicht in dein Frauenbild der Zweigeschlechterwelt. Die Fee aus deinem Traum hast du dir anders vorgestellt. Und dein Schönheitsideal lässt keinen Platz für Unterschied. Deshalb scheiß ich drauf und ärgere mich, dass mich das runterzieht. Manchmal will ich dem entsprechen, was mir jede Werbung zeigt. Ich kann abnehmen, wie ich will, doch mein verhasster Körper bleibt. Fühl mich hässlich, wenn ich Sprüche krieg, andauernd in der Stadt. Alle wissen ja, wie eine Frau auszusehen hat. Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht. Kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht. Echt für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal, denn zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal, denn zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen.
Circle A.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Jetzt, wo wir so viel über verschiedene sexuelle Orientierungen und Präferenzen gesprochen haben, dürfen wir ja nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die sich für die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich ausleben kann, gar nicht interessieren, die damit gar nichts anfangen können, die sich sozusagen als asexuell bezeichnen. Da hatten wir eigentlich jemanden eingeladen, einen Menschen vom Gerede e.V., er gehört zum A-Team und er wollte eigentlich mit uns hier ein Interview machen, aber dann konnte er leider nicht kommen. Aber ich werde ihn mal vorstellen. Er heißt Daniel. Er ist 25 Jahre alt. Er ist Gruppenleiter des A-Teams in Dresden und tätig in der Bildungsarbeit des Gerede e.V.s bei Homo, Bi und Trans. Arbeitet so Schulaufklärungsprojekt. Liebesleben und macht Erwachsenenbildung. Aber wir haben jetzt versucht, obwohl er nicht kommen konnte, ein paar Fragen zu stellen und haben per Mail mit ihm Kontakt haben können. Und jetzt wird einfach jemand anderes die Antworten von Daniel vorlesen. Also als erstes hat uns interessiert, was Asexualität eigentlich bedeutet.
Genau. Also der Begriff bedeutet, dass die sexuelle Anziehung zu anderen Menschen gar nicht bis wenig vorhanden ist. Und der Begriff der sexuellen Orientierung lässt sich einmal im Sinne der sexuellen Anziehung, also zu wem ich mich sexuell hingezogen fühle und mit wem ich intim werden mag, beschreiben. Und in die romantische Anziehung, also in wen ich mich verliebe, zu wem ich mich romantisch hingezogen fühle, unterscheiden. Somit kann es also asexuelle Menschen geben, die sich in andere Menschen verlieben und Beziehungen führen wollen, als auch solche, die das genau nicht wollen. Außerdem stellt sich die Frage, wo denn überhaupt eigentlich sexuelle Handlungen beginnen. Also beispielsweise ist ein Kuss schon eine sexuelle Handlung oder andere eher intime Berührung. Das wird halt unterschiedlich wahrgenommen oder eben, ja genau. Somit hat jede Person einen individuellen Blick von Sexualität und damit natürlich auch auf Asexualität. Und Asexualität ist somit also auch ein Spektrum. Es gibt nicht die Asexualität. Und in diesem Spektrum gibt es eben genug Raum zum Verorten zwischen asexuell und allosexuell. Das meint nicht asexuell, also ein Gegenbegriff wie cis zu trans oder hetero zu homo, um Normalisierung einer Orientierung entgegenzuwirken. Und weitere Orientierungen im Spektrum sind graysexuell, also dass man sich irgendwo auf dem Spektrum zwischen alo und a verortet, also mal allosexuell, mal asexuell empfindet. Dann gibt es noch das Wort demisexuell, also sexuelle Anziehung nur dann, wenn romantische Anziehung auch da ist. Asexualität meint nicht, dass es eine Krankheit ist, wie lange angenommen wurde oder gar auf eine traumatische Erfahrung bezüglich der eigenen Sexualität beruht. Asexuelle Menschen empfinden keinen Leidensdruck, sondern lediglich die Gesellschaft suggeriert ihnen eigentlich nicht normal zu sein, da romantische und sexuelle Beziehungen und Anziehung zu anderen Menschen eben allgegenwärtig gezeigt werden und damit auch oft unhinterfragt als Normalzustand angenommen werden. Und es ist abzugrenzen auch von dem Modell der Enthaltsamkeit oder dem Zölibat, da sich eben Asexuelle nicht entscheiden können, wie sie empfinden, so wie das eben bei anderen Orientierungen, also andere Orientierungen sich das auch nicht wirklich frei aussuchen können.
Unsere zweite Frage war, welche Erfahrungen Menschen im gesellschaftlichen Kontext machen, die sich als asexuell bezeichnen?
Also prinzipiell herrscht einfach zu dem Thema eine große Unwissenheit oder beziehungsweise ist auch die Orientierung an sich noch sehr unbekannt. Viele Menschen, die asexuell sind, mit ihren eigenen Empfindungen zunächst sehr auf sich alleine gestellt und realisieren ihre Zugehörigkeit gar nicht, also dass sie eigentlich sozusagen zu diesem Spektrum gehören könnten. Sie sind dann einfach allein oder alle um sich herum eben sich verlieben und mit anderen Sex haben wollen und aber empfinden das eben nicht selber. Viele Menschen fangen dann an, sich zu fragen, was mit ihnen nicht stimmt oder was mit ihnen falsch ist. Daniel sagt auch, dass er erst im Alter von 22 Jahren auf den Begriff aufmerksam geworden ist und da verstanden hat, was mit ihm los war. Er dachte, Sex zu haben gehört dazu, so wie man sich halt irgendwann mit Steuererklärung auseinandersetzt oder halt zwangsläufig immer mal die Toilette aufsuchen muss. Und so hat er erstmal gelebt und dann die simple Info, Sex kannst du haben, musst du aber nicht, von den zwei Gründerinnen dieses A-Sternchen-Teams Dresden bekommen. Und das hat ihm dann die Augen geöffnet und sich selber auch irgendwie in diesem Spektrum verorten lassen. Dieses Bild wird auch durch die Medien sehr verstärkt und in vielen Filmen gibt es halt eben auch immer diese Liebesgeschichte oder auch Liedtexte kommen oft nicht ohne dieses sozusagen Besingen von Liebe und Sexualität aus. Die Gesellschaft macht dann dieses Coming-in und den Coming-out-Prozess oft nicht einfacher, weil die Reaktion darauf, dass sich Menschen als asexuell eben outen, also da kriegt man dann oft zu hören, hast du schon mal deine Hormone checken lassen? Oder woher weißt du, dass du es nicht willst, wenn du es noch nicht ausprobiert hast? Oder sowas wie, das ist doch nicht natürlich. Oder so hässlich bist du doch gar nicht. Oder du hast doch nur Angst vor engen Beziehungen. Du bist doch eigentlich schwul oder lesbisch und hast nur Angst, das zuzugeben. Und somit gibt's auch Diskriminierung innerhalb dieser LGBTIQ-Community. Obwohl mittlerweile auch ab und zu schon dieses auch asexuell mit aufgezählt wird, wenn es darum geht, um diese verschiedenen Orientierungen. Genau, und auch ein selbstbewusstes Auftreten asexueller Menschen wird oft als Angriff eben auf die Errungenschaft der sexuellen Befreiung missverstanden, da die Option, keinen Sex zu haben, oft als eine Aufforderung zur Enthaltsamkeit verstanden wird, was aber eigentlich überhaupt nicht gemeint ist.
Und als letztes haben wir Daniel noch gefragt, ob es denn Menschen gibt, die sich zu diesem Thema vernetzen und austauschen und die zusammenarbeiten.
Genau, und die gibt es auf jeden Fall. Seit Beginn der 2000er haben sich Menschen aus dem Spektrum vernetzt und das Thema versucht, sichtbarer zu machen. Und das ist auf jeden Fall super wichtig. Eine Community kann den Gedanken, dass man mit seinem Empfinden allein ist, aufheben und Raum zum Austausch und zur Selbstfindung geben und auch den Rücken stärken, selbstbewusster mit der eigenen Orientierung umgehen zu können. David Jay hat zu Beginn der 2000er das Asexuality Visibility and Education Network ins Leben gerufen. Die Webseite heißt aven.org und dort können sich Menschen das Spektrum dieses Spektrums im Forum kennenlernen, austauschen und Informationen gelangen. Und diese Internetforum-Plattform gibt es auch auf Deutsch. Ein großer Teil der Community bewegt sich im Internet und auch da kommt es dann meistens zum Austausch. Und es wurde eine Asex-Flagge zur Repräsentation und Sichtbarmachung, wie zum Beispiel auf diesen Pride-Demos, entwickelt. In Dresden gibt es diese Gruppe, das A-Sternchen-Team. Die sind angebunden an den Gerede e.V. Und diese Gruppe trifft sich immer zum ersten Freitag im Monat um 19 Uhr, entweder im Gerede-Café oder anderswo. Und dort gibt es dann Raum zum Austausch für Menschen aus dem Spektrum A und auch andere Angehörige und andere Interessierte. Und es gibt offene Treffen, welche sich oft um ein konkretes Thema drehen, zu dem alle Menschen, also auch allosexuelle Angehörige, eingeladen sind und geschlossene Treffen, die dann eher exklusiv für Menschen aus dem Spektrum A-Sternchen sind. Und hier gibt es dann einen geschützten Raum zum Austausch für Fragestellen und einfach zum Quatschen. Und da werden eben dann Erfahrungen geteilt. Genau, des Weiteren bieten sie auch Workshops an zum Thema, wie zuletzt beim Böse und Gemein Festival. Und dort versuchen sie dann eben viele Menschen zu erreichen und Informationen zum Thema zu verbreiten, als auch einfach überhaupt dieses Spektrum überhaupt mehr sichtbarer zu machen.
Nun möchten wir euch noch ein paar Gedanken zum sexuellen Konsens erzählen. Erstmal allgemein gibt uns der Konsens die Möglichkeit, in jeglichen Entscheidungsfindungen und Lösungsfindungen alle Wünsche und Bedürfnisse von allen Beteiligten mit einzubeziehen. Genau das Gleiche gilt auch für den sexuellen Konsens. Um Sex so zu erleben, wie wir es wollen, müssen wir darüber sprechen. Dazu muss ich mir den Raum geben, um mich zu erkunden und zu erfahren, was mir gefällt und was nicht. Für diesen Schritt denke ich, dass es wichtig ist, sich zu getrauen, weg von der Normvorstellung von Sex zu kommen. Dann kann ich mir eingestehen, was meine Kinks, meine Vorlieben sind. und dass ich mich für nichts schämen muss. Wenn ich so weit bin, muss ich mich immer getrauen, auch wenn das nicht immer einfach ist, vor dem Intimwerden darüber zu sprechen. Am besten auch währenddessen sagen zu können, hey stopp, das fühlt sich doch nicht so gut an, versuchen wir es anders oder auch lassen wir es erstmal ganz bleiben. Erst so entsteht die Möglichkeit, dass uns nicht wehgetan wird, dass wir uns nicht unwohl fühlen, dass wir nicht erniedrigt werden. Und gleichzeitig umgehen wir die Situation, dass wir diese Gefühle anderen durch unser Handeln antun. Also auch immer darauf achten, dass sich die anderen Beteiligten wohlfühlen und alles ansprechen können. Dazu gehört auch, selber nachzufragen. Wir müssen den eigenen Grenzen Raum geben, genauso wie wir den Grenzen der anderen Beteiligten Raum geben müssen. Ich kann keine Vorstellung, die ich von guten Sex habe, auf andere übertragen. Es kann schwierig sein, zum Beispiel wenn ich schon voll Lust habe, aber auch dann ist es wichtig, sich zusammenzureißen und nochmal über alles zu sprechen, damit alle Beteiligten eine schöne und sichere Zeit haben. Und die Angst, dass es jetzt vielleicht nicht so sexy ist, dass damit die Romantik zerstört wird, muss überwunden werden. Denn wenn für alle Beteiligten klar ist, was geht und was nicht geht, ist es das alles total wert. Und auch wenn eine Situation entsteht, in der eine der Beteiligten sich unwohl fühlt, vielleicht sogar trotz Absprachen, wünsche ich es mir sehr, dass immer der Raum geschaffen wird, darüber auch im Nachhinein zu sprechen, damit die betroffene Person damit nicht alleine ist und vor allem damit es nicht wieder vorkommt. Also nehmt euch auch danach den Raum, um das Geschehene zu besprechen. So können wir auf tolle, intime Momente hinarbeiten und es können sich ganz neue Türen öffnen. Ich hoffe, dass der Konsens irgendwann so zum sexuellen Kontakt gehört wie jegliche Verhütungsmittel. Wir müssen uns für nichts schämen. Keine Vorliebe ist eine schlechte, solange sie abgesprochen wird und niemand aufgezwungen wird. Nun möchte ich euch noch einen Artikel bzw. einen Erfahrungsbericht aus dem Buch Wege zum Nein vorlesen, in dem es um im Nachhinein nicht angesprochene Grenzüberschreitung geht. Der Erfahrungsbericht ist von Katja Alexeev. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es war, als mein ehemaliger Partner und ich frisch verliebt waren. Wir haben uns ständig verschmitzt angelächelt und hatten selbstverständlich den großen Wunsch, nicht die Finger voneinander zu lassen. Die Umsetzung war jedoch schwierig, denn wir beide haben eine Behinderung, die sich auf unsere Muskulatur auswirkt, welche immer weiter abbaut. Mittlerweile sind unsere Behinderungen ziemlich weit fortgeschritten, was zur Folge hat, dass wir beide uns so gut wie gar nicht mehr selbstständig bewegen können. Es kam für uns jedoch auf keinen Fall in Frage, auf körperliche Nähe und Sex zu verzichten. Nach vielen Überlegungen und reichlicher Recherche haben wir herausgefunden, dass es sogenannte SexualassistentInnen gibt. Nach einer sehr langen Zeit haben wir uns dann auch eine Sexualassistentin gefunden, die es uns ermöglicht hat, uns körperlich in jeglicher Hinsicht nahe zu kommen. Es stellte sich schnell heraus, dass eine zweite Sexualassistenz hilfreich wäre. Darum fragte sie ihren Lebensgefährten, ob er uns auch noch unterstützen mag. Er hatte ebenfalls Erfahrung im Bereich der Sexualassistenz gesammelt. Es war ziemlich merkwürdig, beim Sex zwei Personen dabei zu haben, aber es ging nun mal nicht anders. Durch die beiden waren wir frei, wir konnten uns endlich streicheln, wo auch immer wir wollten, indem sie unsere Hände nahmen und über den Körper fuhren oder zur gewünschten Stelle führten. Wir zwei konnten miteinander verschmelzen. Die beiden bekamen dementsprechend sehr intime Momente von uns mit. Während der Penetration war es uns jedoch nicht möglich, einander mit den Händen zu berühren. Darum boten uns unsere Sexualassistenten an, wenn wir es uns wünschen, von ihnen gestreichelt zu werden und in diesem Sinne die Assistenz auch auf bestimmte Berührungen zu übertragen. Ich habe mich bei dem Gedanken unwohl gefühlt und wir haben uns dann gegen dieses Angebot entschieden. Schließlich haben wir die Assistenz in Anspruch genommen, um miteinander zu schlafen und unsere Nähe zu genießen und nicht die eines anderen Menschen. Andererseits bestand die Situation, dass ich während der Penetration ohne die Stimulierung meiner Klitoris zu keinem Orgasmus kommen konnte. Nun war es meinem damaligen Partner beim Liebesakt nicht möglich, meinen Kitzler zu berühren. Darum haben unsere Sexualassistenten diesen Part übernommen. Ich fand es weitaus intimer, an dieser Stelle von unserem Sexualassistenten berührt zu werden, als der Fakt, dass beim Liebesakt zwei Personen immer dabei waren. Ich habe somit diese beiden Menschen noch tiefer in meine Intimsphäre hineingelassen. Es bedarf großes Vertrauen, sich beim Sex zu zeigen, sich eben komplett zu entblößen. Und obwohl wir beide mehrfach gesagt haben, dass wir nicht zusätzlich noch von ihnen berührt werden möchten, passierte es dennoch hin und wieder. Ich dachte immer, dass das aus dem Affekt geschehen ist, weil unsere Sexualassistenten Tantra praktizierende Menschen sind und eine sehr offene Einstellung zu Sexualität haben. Ich habe sie einfach immer wieder daran erinnert und es ihnen nicht böse genommen. Doch bei einer unserer sexy Verabredungen ging mir die Tantra-Offenheit zu weit. Ich habe mich an dem Tag besonders hübsch für meinen Partner gemacht. Ich habe schöne Spitzenunterwäsche, halterlose Strümpfe und Strapse angezogen. Sah dementsprechend verdammt heiß aus. Ich habe mich also in die passende Sexstellung positionieren lassen. Auch das sah wahrscheinlich nochmal erotischer aus. In dem Moment rutschte dem männlichen Sexualassistenten die Hand aus und er gab mir einen festen Klaps auf meinen Po. Mit folgenden Worten: Es tut mir wirklich leid, aber ich konnte deinem sexy Arsch einfach nicht widerstehen. Mir brannte quasi die ganze Zeit meine Hand. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Eine große Wut kam in mir hoch und gleichzeitig fühlte ich mich erniedrigt. Ich habe mich für meinen Partner sexy gekleidet und nur für ihn lag ich in der erotischen Pose. Ich war in dem Moment auch irgendwie wie gelähmt. Ich konnte meine Gefühle gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich habe es leider einfach so stehen lassen. Als ich dann zu Hause war, habe ich lange darüber nachgedacht. Jedes Mal erwische ich mich dabei, wie ich nach einer Erklärung oder besser gesagt sogar nach einer Entschuldigung für seine Tat gesucht habe. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist man automatisch ein wenig erregt, wenn man ein Pärchen live beim Sex erlebt, wie wenn man eine erotische Szene im Film sieht. Dann musste ich daran denken, dass er schon häufiger meinen Kitzler stimuliert hat und dass vielleicht deshalb die Hemmschwelle, mir auf den Po zu hauen, nicht gegeben war, weil er mir eben schon auch auf eine andere intime Art und Weise nahegekommen ist. Aber diese Denkweise war absolut der falsche Ansatz. Dass er meinen Kitzler stimuliert hat, war für mich in Ordnung. Aber alles, was an Berührung darüber hinausging, war für mich ein Tabu und daran hätte er sich einfach halten müssen. Ich bereue es so sehr, dass ich dieses Thema nicht angesprochen habe, vielleicht auch, weil ich es peinlich fand und beschämt war. Dabei hätte er sich beschämt fühlen müssen, es hätte ihm peinlich sein müssen, weil er sich an die Grenzen seines Gegenübers nicht halten kann. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass es ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst war, wie schlimm es sich für mich angefühlt hat. Es hätte sich sicherlich schon besser angefühlt, wenn ich ihm meine Meinung gesagt hätte. Ich habe es mir fest vorgenommen, nie wieder schweigend aus so einer Situation herauszugehen und auf jeden Fall immer deutlich zu machen, wenn mein Gegenüber meine Grenze überschritten hat.
Siénteme, soy tu espejo. A cada quien que nos cuida cuando estamos perdidas. Donat Sintra, Socamati, gracias por toda esta vida. Por ustedes y el futuro esta obra continuaremos. Sin vacaciones, no break, never stop, no pararemos. Te entregaremos como tú entregas, te abrazaremos. A ti que nos lleva, nos abre tu puerta, nos presta tu cueva. Ache, te llueva.
At the end of the longest days before I sleep every night, I write a list. All the moments I'm grateful for, cheaper than a psychiatrist. First, the chosen family got my back and I can trust in this. Second, the home-cooked meals full of flavor and sustenance. Third, the ancestors who fought before us with justice fist. Fourth, the love that fills me up with bliss and abundance. Fifth, the challenges when life is acting rude and makes me practice staying grounded in
gratitude. Sin toda duda y ven a ser lo valiente. Muchas gracias. Each breath that I take, give thanks. Every step of the way, give thanks. I'm blessed and guided, I give thanks. To know my power, own my strength. To know never let no one control me. Trust this life to ride this fate. Feel the force of all that holds me. I feel profound appreciation for my soul's determination. Infinite expression of creation of the planet on rotation. Witness the richness of this life. To feel the God that shapes and molds me. All the people by my side. To know this love that fills and grows me. I'm feeling this gratitude. I'm feeling this gratitude.
So, jetzt haben wir schon über das Miteinander reden im Sinne des Konsens gesprochen und jetzt will ich mal sozusagen noch so einen Schritt zurückgehen eigentlich und möchte aufrufen, allgemein mehr über Sex zu reden und über Gefühle und Lust, weil meiner Meinung nach reden wir viel zu wenig darüber. Wir sollten überall mehr darüber reden, im Internet, in der Bar, mit der Familie oder ja, einfach überall. Ich persönlich mache das relativ gern, weil es mir Spaß macht und ich lerne immer wieder neue Sachen über Menschen und ich lerne Menschen ganz anders kennen und für mich reißt es total krass so Mauern weg, also gegenüber, wenn man so Schwellen, die man überwinden muss, um an einen Menschen ranzukommen. Ich persönlich finde über Sex reden total cool, ich finde das überhaupt nicht peinlich, also es kann schon peinlich sein, es kommt auch sehr auf die Menschen drauf an. Aber so rein, was man damit machen kann, finde ich ziemlich cool, weil man kann sich verbal nahe kommen, man kann verbal intim werden und das mit Menschen, mit denen man so körperlich vielleicht gar nicht kompatibel wäre, mit denen man gar nicht zusammenpassen würde. Und das alles ohne Verhütungsprobleme, ohne Ansteckungsgefahr oder ohne verletzte Gefühle. Viele reden nicht über Sex, weil sie denken, es ist zu intim. Und es ist nicht so gut, darüber zu reden und das mit anderen zu teilen, weil es soll ja in dem intimen Raum bleiben. Außerdem ist es oft verbunden mit Unsicherheiten über den eigenen Körper und mit Vorlieben und Fantasien, die man vielleicht lieber nicht teilen will, weil sie peinlich sind oder so. Viele Menschen wollen auch nicht verwundbar erscheinen und schämen sich möglicherweise für ihren Sex, weil er möglicherweise nicht so ist wie der Freundin oder des Freundes. Vor allem ist es wichtig, über die eigene Lust und die eigenen Gefühle, Wünsche und Erfahrungen zu sprechen. Genau, Sex besteht auch aus Kommunikation und Gefühlen und nicht nur aus so einem Akt, der in verschiedenen Varianten, den man irgendwie vollzieht und der so körperlich ist. Oft sind die Erzählungen, die man hört, sehr ähnlich, sehr stereotypisch und zeigen nicht, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und nicht alles gleich machen. Es gibt keinen sogenannten Standard-Sex, den alle können müssen oder so. Diversität in Vorstellungen, Wünschen und Ängsten ist das, was uns eigentlich ausmacht und das, was auch Reize ausmacht, meiner Meinung nach. Und es hat auch viel, finde ich, wenn man mehr darüber redet und sich mehr darüber austauscht, dann verliert man die Angst davor, irgendwie dazu zu stehen, wie man gerne Sex hat und worauf man steht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, damit man dazu stehen kann, worauf man steht und das auch überall anbringen kann. Ich wünsche mir, also beziehungsweise eine Kultur, wenn wir eine Kultur erreichen, die offen für alle Formen und Bedürfnisse ist, dann haben wir schon ganz schön viel erreicht. Menschen gegenüber offen über unsere Gefühle und Wünsche und unsere Begehren sprechen, dann können wir ziemlich sicher ein Stück zufriedener durchs Leben gehen und einiges an unserem gemeinsamen Leben verbessern. Wenn wir geschafft haben, über Lust zu reden, können wir jetzt auch noch ein bisschen über Lust in Solo reden. Da geht es mir jetzt so darum, vor allem als weibliche Person, also als Person mit Vagina, dass es keine vernünftigen Worte dafür gibt, wenn ich mich selbst befriedige. Und für penistragende Menschen fallen mir sofort verschiedenste Wörter ein. Sowas wie Schwengel oder Schwanz oder Pimmel oder Keule. und dann ist es auch relativ normal, über Masturbation zu sprechen. Auch da gibt's wieder total viele verschiedene wundervolle Begriffe. Ein Mensch kann sich einen runterholen, wichsen, sich einen von der Palme wedeln, den Lachs buttern oder Bälle wemsen. aber eben auch Menschen mit Vagina empfinden Lust und sind nicht nur Reproduzentinnen dieser. Wir sind nämlich auch sexuelle Subjekte und nicht nur Objekte. Und deshalb gibt es, also suche ich ein bisschen, habe ich halt auch im Internet gesucht und mir ein bisschen überlegt, was es so für Begriffe für die weibliche Masturbation geben könnte. Und ich habe ein paar gefunden, zum Beispiel die Perle putzen, 5 gegen 1, Ménage à moi, Pfläumchen kraulen, die Muschel streicheln, die pinke Bohne rubbeln oder den Afro-Kämmen. Die schwedische Organisation für sexuelle Erziehung hat 2014 zu einem landesweiten Art Wettbewerb vielleicht aufgerufen, um ein Wort zu finden, was speziell die klitorale Masturbation beschreibt. Und dort gibt es ein Wort, was ziemlich nett ist. Da hat nämlich das Wort Klitra gewonnen und das bedeutet im Schwedischen die Kombination aus, also seine Mischung aus Klitoris und Glitzer eigentlich. Und jetzt gibt es eine Übersetzung ins Deutsche, die nennt sich Klittern. Und ich finde, das ist ein sehr nettes Wort, was man etablieren könnte. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ich es auch total doof finde, dass so, weiß nicht, alles, was so, was ich gefunden habe, was weibliche Geschlechtsorgane oder weibliche Masturbation beschreibt, immer super sanft klingt. Und alles, was männliche Geschlechtsorgane und männliche Masturbation beschreibt, immer so entweder total bescheuert oder lustig oder einfach so harsch und nicht cool, nicht schön. Und das hat mich gewundert. Ich habe mich dann, also habe ich versucht, irgendwie noch andere Sachen zu finden. Also ich finde zum Beispiel ein Afro-Cam ist schon mal was irgendwie was Lustiges und nicht so was Zartes. Aber ich habe meinen Lieblingsbegriff für die männliche Masturbation gefunden, den ich irgendwie anders finde als alle anderen, nämlich sein eigenes Süppchen kochen. Ja, jetzt, da ihr so viele tolle Begriffe gelernt habt und könnt ihr ja vielleicht versuchen, euch in nächster Zeit mit euren Freunden oder eurer Familie mehr über Sex auszutauschen. Ich glaube, das kann viel verändern. Jetzt haben wir noch 3 Lesetipps für euch. Erstens geht es um Untenrum frei von Margarete Stokowski. Es ist ein ganz wundervolles Buch. Es geht um Sex und Macht und wie das beides zusammenhängt. Und sie selbst beschreibt ihr Buch als einen Versuch zu zeigen, wie kleine Kämpfe und große Kämpfe zusammenhängen und wie man dann am Ende merkt, dass sie doch irgendwie die gleichen sind. Dann ein ganz tolles Zine namens Konsens lernen. Es geht explizit um sexuellen Konsens. Es ist sehr ausführlich und sehr gut. und das dritte Buch heißt Wege zum Nein. Daraus wurde auch in unserer Sendung heute vorgelesen. Und es ist ein ganz diverses Buch. Es geht einerseits um einen juristischen Teil zum Thema Sexualstrafrechtsreform nach 1617, Silvester, Köln, 1617, oder? Ja. Und dann geht es um Nein sagen und Nein akzeptieren. Es geht um Sex und sexuellen Konsens und ja, viele, viele, viele durchmischte Sachen und ganz wundervolle Texte. Also es ist sehr empfehlenswert.
Und als Abschluss haben wir für euch noch einen Termin, der in Dresden ansteht, und zwar das AND, das Anarchistische Netzwerk Dresden, trifft sich wieder am 29. Juli, das ist ein Sonntag, um 12 Uhr im Malobeo in der Neustadt auf der Kamenzer Straße 38. Und falls ihr euch selber für Anarchismus interessiert oder zum Beispiel auch hier beim Radio mitmachen wollt, dann könnt ihr gerne dorthin kommen und dann erfahrt ihr dort mehr.
Das war's auch schon eigentlich wieder mit unserer Sendung für diesen Monat. Ihr könnt die Sendung nachhören auf and.notraces.net/radio. Dort findet ihr auch alle anderen Radiosendungen, die wir bisher produziert haben.